NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Die heute eingereichte Klage gegen VW wegen der Abgasaffäre ist gleich das erste Thema dieser Sendung und auch Thema unseres Kommentars heute. Anschließend dann eine Fortschreibung in Sachen CDU-Vorsitz. Wir beschreiben unter anderem, zu welchen Kandidaten oder der Kandidatin die unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb der CDU tendieren. Weitere Themen der Sendung sind der Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in der Ukraine, Diskussionen um einen Abgeordneten der AfD in Bayern, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ein Besuch des Bundespräsidenten in Sachsen, insbesondere in Chemnitz, und schließlich die Erkenntnisse darüber, warum es vor 3 Wochen zu der schweren Panne beim Start einer Soyuz-Rakete kam, deren Besatzung sich zum Glück retten konnte. Musterfeststellungsklage. So heißt ein neues rechtliches Instrument, das seit heute zum Einsatz kommen kann. Und das kommt es auch gleich. Heute früh haben Verbraucherschützer die Klage eingereicht, stellvertretend für viele Betroffene. Und zwar eine Klage gegen VW wegen der Manipulation an Dieselmotoren. Hilke Janssen berichtet.
Während betrogene VW-Kunden in den USA im Dieselskandal großzügige Entschädigungen bekommen haben, wurden Kunden in Deutschland bisher nur in die Werkstatt gerufen zum Software-Update. Wer damit unzufrieden war, konnte einzeln gegen Volkswagen klagen. Die neue Musterfeststellungsklage, die seit heute in Deutschland möglich ist, ändert das. Verbände können zum ersten Mal stellvertretend für viele geschädigte Kunden vor Gericht ziehen, erklärt Sebastian Reiling vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Die Musterfeststellungsklage ist ein Meilenstein aus Sicht der Verbraucherschützer, weil es noch keine vergleichbaren Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes bisher gab.
Mit der manipulierten Motorsoftware habe der Autobauer seine Kunden vorsätzlich geschädigt und betrogen, argumentiert der Verband. Er will erreichen, dass Volkswagen die Autos entweder zurückkauft oder den Besitzern eine Entschädigung zahlt. In den kommenden Wochen können sich betroffene Autofahrer der Klage kostenlos anschließen. Das Bundesamt für Justiz öffnet ein entsprechendes Klageregister, in das sich Kunden von VW, Audi, Skoda und Seat demnächst im Internet eintragen können. Verbraucherschützer Reiling ist optimistisch, dass sich das lohnt.
Also die Erfolgschancen zu schätzen, das ist immer schwierig. Und hier ist es noch schwieriger, weil es ein ganz neues Rechtsinstrument ist. Ich kann nur so viel sagen, wir glauben, dass wir die Argumente auf unserer Seite haben. Und das haben auch schon viele, viele Gerichte in Deutschland so gesehen, die in Einzelverfahren zugunsten der Kläger geurteilt haben.
Volkswagen sieht das ganz anders. Sämtliche Ansprüche von mehr als 26.000 Einzelklägern lehnt der Konzern seit Jahren ab. Und auch jetzt sehe man für eine Klage keine Rechtsgrundlage, heißt es aus Wolfsburg. Denn alle betroffenen Fahrzeuge seien genehmigt, technisch sicher und fahrbereit. Bis die Musterfeststellungsklage entschieden ist, werden wahrscheinlich Jahre vergehen. Egal wer verliert, wird vor den Bundesgerichtshof ziehen. Und falls am Ende grundsätzlich im Sinne der Kunden entschieden wird, muss trotzdem jeder Einzelne seinen Fall noch einmal im Detail von einem Landgericht klären lassen. Wer sich der Klage anschließt, brauche darum Geduld, sagt Verbraucherschützer Sebastian Reiling.
Und dann dauert es am Ende vielleicht ein bisschen länger, aber man hat zumindest nichts zu verlieren.
Hilke Janssen berichtete. Was kann die Musterfeststellungsklage zur rechtlichen Klärung der Dieselaffäre beitragen? Hören Sie dazu unseren heutigen Kommentar von Thorsten Huhn.
Deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher sind im Vergleich zu denen in anderen Ländern nicht besonders gut geschützt vor schlechten oder fehlerhaften Produkten. Eine Klage vor Gericht ist meist mit hohen Kosten verbunden. Kaum jemand wird ein großes finanzielles Risiko eingehen wollen, es sei denn, er oder sie hat eine Rechtsschutzversicherung, die die Kosten übernimmt. Mit der Einführung der Musterfeststellungsklage könnte sich die Situation in Deutschland zumindest ein wenig verbessern. Ab heute können sich die Verbraucher einer solchen Klage anschließen, die von Verbraucherverbänden erhoben wird. Das kostet den Einzelnen nichts. Der erste Testfall mit diesem neuen Gesetz läuft nun mit einer Klage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen gegen VW. Die Kunden des Autokonzerns, die einen Diesel fahren, hoffen darauf, dass das Gericht grundsätzlich feststellt, dass VW durch den Einsatz manipulierter Abgassoftware Autokäufer vorsätzlich geschädigt und betrogen hat. VW soll deswegen Schadenersatz leisten oder den Kaufpreis erstatten. Allerdings wird dieses Verfahren einige Jahre dauern. Die Verbraucherschützer rechnen damit, dass letztlich der Bundesgerichtshof urteilen muss, und das kann auch 4 bis 5 Jahre in Anspruch nehmen. Es kann allerdings dazu kommen, dass VW den Klägern Angebote für eine Entschädigung macht, um die vielen Einzelverfahren zu verhindern. Wie man hört, hat der Wolfsburger Konzern das schon getan. Einzelne Autobesitzer werden entschädigt, dürfen aber über ihre Entschädigung nicht sprechen. Das kürzt das Verfahren für den einzelnen Autobesitzer deutlich ab. Aber gerecht ist es nicht. Leider ist der Musterprozess nur der erste Schritt. Denn selbst wenn VW in dem Verfahren verliert, muss anschließend jeder einzelne Autobesitzer seinen individuellen Schadenersatz vor Gericht durchsetzen. Und das dauert wieder einige Monate, wenn nicht Jahre. VW könnte in dem demnächst anlaufenden Gerichtsverfahren eine Entschädigung für alle betroffenen Dieselfahrer anbieten. Tut der Konzern das aber nicht, dann muss, wie gesagt, jeder Autobesitzer einzeln klagen. Das aber mit sehr guten Aussichten. Man muss nur Geduld haben. Das Instrument der Musterfeststellungsklage, gegen das sich die deutsche Wirtschaft lange gewehrt hat, ist grundsätzlich für die Verbraucher eine gute Idee. Doch dass jeder einzelne Geschädigte immer noch vor Gericht ziehen muss, um seine individuelle Entschädigung zu erzwingen, ist umständlich und langwierig. Die Entschädigungssummen sollten schon im ersten Verfahren vom Gericht festgelegt werden. Dagegen wird sich die Wirtschaft wieder wehren. Für die Verbraucher aber wäre das eine gerechte Lösung.
Ein Kommentar von Thorsten Huhn im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Kaum hat Angela Merkel angekündigt, dass sie zwar Kanzlerin bleiben möchte, aber nicht wieder Parteivorsitzende der CDU werden möchte, da läuft schon und gleich auf Hochtouren das Rennen um die Nachfolge in dieser Position. Drei aussichtsreiche Persönlichkeiten wollen sich bewerben und die große Frage ist, wie sind die Kräfteverhältnisse in der Partei, wer bekommt wen hinter sich? Eine Rolle könnten dabei auch die unterschiedlichen Vereinigungen innerhalb der CDU spielen, von der Jungen Union bis zur christlichen Arbeitnehmerschaft. Sabine Müller mit einem Überblick über Positionen und Tendenzen.
Man könnte es den 7 offiziellen Vereinigungen der CDU nicht verdenken, wenn sie ein bisschen frustriert wären. Denn großen Einfluss auf die inhaltliche Ausrichtung der Partei hatten sie in den letzten Jahren nicht. Jetzt aber, in der Merkel-Nachfolgedebatte, wollen sie ein gehöriges Wörtchen mitreden. Bei der Ausgestaltung des Bewerbungsverfahrens und bei der Wahl. Unter anderem sollen sich die Kandidaten nicht nur auf Regionalkonferenzen vorstellen, sondern am besten auch bei den Vereinigungen selbst. Wie viel Macht haben die einzelnen Gruppen und wie stehen sie zu den Kandidaten?
Junge Union und Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung.
Sie gelten als die einflussreichsten CDU-Gruppierungen. Ihre Spitzen haben sich noch nicht auf einen Kandidaten festgelegt. Jens Spahn wird sicher auf viele Stimmen aus diesem Lager hoffen, denn auf JU-Chef Paul Ziemiak oder Mittelstandschef Carsten Linnemann konnte er sich bisher eigentlich immer verlassen. Allerdings genießt in diesen beiden Gruppen auch Friedrich Merz hohes Ansehen. Einzelstimmen haben sich schon für ihn ausgesprochen.
Frauenunion und Seniorenunion.
Mitgliederstark sind sie beide, aber nicht unbedingt so mächtig bzw. so machtbewusst wie Nachwuchsunionisten oder Wirtschaftsflügel. Die Frauenunion ist die einzige, die sich schon klar positioniert hat. Nicht wirklich überraschend spricht sie sich für Annegret Kramp-Karrenbauer aus, die einzige Frau im Rennen. Auch die Seniorenunion favorisiert laut Medienberichten Kramp-Karrenbauer, denn die Partei brauche Ruhe und gute Zusammenarbeit mit Kanzlerin Angela Merkel.
Die drei weiteren offiziellen Gruppen.
Wo christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung sowie kommunalpolitische Vereinigung stehen, ist schwierig vorherzusagen. Was man sicher sagen kann, echte Machtfaktoren sind sie nicht. Was die Lage noch unübersichtlicher macht, zu den offiziellen Vereinigungen der CDU kommen noch diverse Sondergruppen, die auch mitmischen wollen. Die Werteunion oder der Berliner Kreis etwa, beide erzkonservativ, oder der CDU-Wirtschaftsrat. Von allen dreien kommt viel Unterstützung für Friedrich Merz. Es kann viel gemutmaßt und herumgerechnet werden, aber letztlich wählen auf dem Parteitag nicht die Vereinigungen, sondern 1001 einzelne Delegierte, die schwer auszurechnen sind. Zumal ja neben Vereinigungsinteressen auch Landesverbandsinteressen ins Spiel kommen. Annegret Kramp-Karrenbauer zum Beispiel bekam aus ihrer Heimat, dem Saarland, schon Rückendeckung unter anderem von Junger Union, Frauenunion, CDA und Mittelstandsvereinigung.
Soweit der Beitrag von Sabine Müller. Friedrich Merz, der Kandidat unter den dreien, der über viele Jahre nicht auf der politischen Bühne präsent war. Friedrich Merz hat in der Zwischenzeit natürlich nicht Däumchen gedreht. Er war in der Finanzwirtschaft und der Immobilienbranche aktiv. Ob das seine beruflichen Qualifikationen erhöht oder ob es ihn eher verdächtig macht, bestimmten Interessen zu folgen, Diese Diskussion hat auch sofort begonnen.
Friedrich Merz mit E sei schnell erklärt, findet Friedrich Merz.
Ich bin von meiner ganzen Überzeugung und Neigung her ein Wirtschaftsliberaler, ein wertkonservativer und ein sozialpolitisch engagierter Mensch.
Unglaubwürdig findet das die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, Sevim Dadelen.
Man kann doch nicht auf der einen Seite in höchster Position für einen Finanzkonzern arbeiten, dessen Geschäftsmodell auf Profit, absoluter Ausbeutung und der Zerstörung von sozialen Sicherungssystemen beruht, und auf der anderen Seite behaupten, dass man sozial engagiert sei.
Dadelen meint das US-Finanzunternehmen BlackRock. Bei dessen deutscher Tochter ist Merz seit Anfang 2016 Aufsichtsratschef und erklärte dazu auf seiner Pressekonferenz am Mittwoch:
Das ist ein Vermögensverwalter. Diese Firma verwaltet das Vermögen von Hunderttausenden privater Kunden treuhänderisch und sie vertrauen uns das Geld an.
Viel Geld. Weltweit kommt BlackRock auf ein Anlagevolumen von gut 6 Billionen US-Dollar. Merz arbeite also nicht für eine kleine Nischenfirma,
sondern für einen der mächtigsten Akteure am Finanzmarkt, der uns echt Sorgen machen muss,
meint der Finanzexperte der Grünen Gerhard Schick. In Deutschland ist BlackRock an allen 30 DAX-Konzernen beteiligt. Das Unternehmen vertreibt unter anderem sogenannte Indexfonds, die die Entwicklung etwa des DAX abbilden, indem sie die darin enthaltenen Aktien kaufen. Bei 2/3 der DAX-Werte ist BlackRock laut Deutscher Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sogar größter Einzelaktionär. Das bringt Einfluss. Zu viel Einfluss, finden manche Kritiker. Merz arbeitet außerdem noch für die Anwaltskanzlei Mayer Brown und hat zeitweise in rund 20 Aufsichtsräten deutscher Unternehmen gesessen, darunter der Versicherungskonzern AXA, der Chemiekonzern BASF oder die Düsseldorfer Privatbank HSBC Trinkaus. Sie war laut Abschlussbericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses in sogenannte Cum-Ex-Steuergeschäfte verwickelt. Dabei ließen sich Anleger vom Staat Steuern zurückerstatten, die sie nie gezahlt hatten. Dazu hat der grünen Politiker Schick Fragen.
Was hat der Aufsichtsrat gewusst? Was hat er getan? Und hat er eine Geschäftsstrategie unterstützt, bei der möglicherweise betrügerische Geschäfte in Kauf genommen wurden?
Um Interessenskonflikte zu vermeiden, will Merz im Falle seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden sofort sämtliche Aufsichtsratsmandate niederlegen und seine Rechtsanwaltszulassung ruhen lassen. Die Linke könnte offenbar gut mit einem CDU-Vorsitzenden Merz leben. Mit ihm würde deutlich, zwischen welchen Alternativen die Deutschen wählen könnten, sagt Sevim Dadelen.
Entweder ein Kanzlerkandidat und Kanzler, der für die US-Finanzmafia steht, oder jemand, der tatsächlich für eine soziale und friedliche Wende in unserem Land steht, statt diesem brutalen Neoliberalismus, der von Merz und Co. vertreten wird.
Dürfte Sevim Dadelen auf dem CDU-Parteitag in Hamburg mitwählen, ihre Stimme wäre Merz offenbar sicher.
Aus Berlin, Franka Welz. Der Konflikt in der Ostukraine ist weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden, gelöst ist er nicht. Er war heute auch eines der Themen beim Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Kiew. Über die Gespräche dort, unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko, berichtet Sabine Stör.
4 Jahre lang war Angela Merkel nicht mehr in Kiew. Heute wurde sie mit militärischen Ehren empfangen. Eine Wertschätzung. Für die Ukraine steht die deutsche Kanzlerin klar für den Minsker Friedensprozess und dafür, dass sich Deutschland weiter dafür einsetzen wird. Und genau das wollte Angela Merkel mit ihrem Besuch heute auch ausdrücken. Am Mittag hat sie erst den ukrainischen Präsidenten Poroschenko getroffen, danach den Premierminister Groysman. Themen waren natürlich der Konflikt im Osten der Ukraine. In den selbsternannten russlandgestützten Volksrepubliken sind demnächst Wahlen geplant, sehr zum Ärger der ukrainischen Regierung. Außerdem Thema, dass es im Osten des Landes keinen stabilen Waffenstillstand gibt und immer wieder Menschen sterben. Die Kanzlerin betonte:
Wir arbeiten gemeinsam daran, eine UN-Mission zu bekommen, die dann auch zur weiteren Befriedung gelten kann. Und auch wir sehen sehr, sehr kritisch die Wahlen, die da jetzt durchgeführt werden in Donetsk und Lugansk. Sie entsprechen nicht dem Inhalt des Minsker Abkommens.
Die Idee aber der UN-Blauhelm-Mission in der Ukraine ist sehr wohl im Sinne des Minsker Abkommens. Sie liegt schon länger auf dem Tisch und gilt als Möglichkeit, das, was im Abkommen vereinbart ist, mit Hilfe der Vereinten Nationen endlich umzusetzen. Auch Russland ist der Idee zugeneigt, sieht Blauhelme aber nur an der Frontlinie. Die Ukraine dagegen will sie im ganzen Kriegsgebiet. Auch hier stecken die Verhandlungen fest. Und die Kanzlerin signalisierte, wenn sich nichts bewegt, wird sich Deutschland Ende des Jahres für eine Verlängerung der Sanktionen gegen Russland einsetzen. Präsident Poroschenko unterstützt das. Ihm fehlt das Vertrauen in die russische Seite. Die andere, russische Seite, provoziert immer wieder die Verschärfung der Lage. Es ist inakzeptabel, dass wegen des Aggressors Menschen sterben, auch Zivilisten und darunter Frauen und Kinder. Weiteres Thema heute in Kiew, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine und Investitionen. Die Kanzlerin hob einzelne Projekte hervor und erklärte,
was auch gut ist, ist, dass unser Handel zugenommen hat in den letzten Jahren beiderseitig in beide Richtungen über 20% allein im letzten Jahr.
Bei dem Treffen der Kanzlerin mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko und dem Premierminister Groysman gab es keine Überraschungen. Die Äußerungen blieben allgemein. Und die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 wurde gar nicht thematisiert, obwohl ukrainische Beobachter im Vorfeld darauf gehofft und gesetzt hatten.
Sabine Stöhr über den Besuch der Bundeskanzlerin in der Ukraine. In der Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Die Stimmung war aufgeladen in Chemnitz nach dem Tod eines Deutsch-Kubaners, der Ende August auf einem Stadtfest erstochen wurde. Tatverdächtig sind 3 Asylbewerber. Seitdem haben einige wenige Bundespolitiker die Stadt besucht, um mit den Bürgern zu diskutieren. Heute kam der Bundespräsident. Nora Kileni über den Besuch von Frank-Walter Steinmeier in Chemnitz und zuvor in Dresden.
Der erste Programmpunkt war der Besuch der Sonderausstellung zum Thema Rassismus im Dresdner Hygienemuseum. Im Anschluss hat sich Bundespräsident Steinmeier mit 12. Klässlern eines Zwickauer Gymnasiums unterhalten.
Ich war hoch beeindruckt von dem Vorwissen, mit dem die Schülerinnen und Schüler diese Ausstellung besucht haben, und ebenso beeindruckt von den Beiträgen, die wir in der Diskussion eben gehört haben. Diese Schülerinnen und Schüler vor Augen ist mir um den Zusammenhalt dieses Landes, um die Zukunft der Demokratie nicht bange.
Die Schüler waren begeistert darüber, dass sich der Bundespräsident ganz auf Augenhöhe mit ihnen unterhalten hatte.
Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er ausweicht. Ich denke schon, er hat ehrlich nach bestem Gewissen geantwortet.
Und ja, dass auch eben sich Herr Steinmeier die Zeit für uns genommen hat, fand ich auch sehr hilfreich für uns und für unser Denken und dass wir auch wahrgenommen werden als politisch interessierte Menschen.
Nach der Ankunft in Chemnitz hat sich Steinmeier ins Goldene Buch der Stadt eingetragen und in einem kurzen Statement die Intention seiner Mittags- und Kaffeetafelgespräche mit Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürgern erklärt.
Es kann nicht so sein, dass ein Teil der Gesellschaft sich nur kritisch äußert und der andere es bei Schönschreiberei belässt, sondern wir müssen die unterschiedlichen Interessen und Ansichten, die es in einem Volk wie Deutschland gibt, in einen Tisch bringen. Alles muss auf den Tisch. Wir müssen wieder dazu kommen, dass wir uns unseren Argumenten zuhören und nicht auf den Straßen aneinander vorbeischreien.
Er ging auch auf die Ausschreitungen und Demonstrationen in Chemnitz vor 2 Monaten infolge des gewaltsamen Todes von Daniel H. ein.
Wir haben Hass auf den Straßen gesehen, den Gebrauch verfassungswidriger Symbole. Und wir haben auch gesehen, dass versucht worden ist, Gewalt auf die Straße zu bringen. Es muss eindeutig bleiben in unserem Lande, dass die Verfolgung von Straftaten Aufgabe der Sicherheitsbehörden ist. Und niemand darf sich hier als Rächer für andere zeigen.
Im Anschluss traf sich Steinmeier mit 5 Gastronomen und Händlern aus der Innenstadt zum Mittagessen im Ratskeller. Ines Schlenzig, die Inhaberin eines Kaffee- und Teefachgeschäftes, empfand das Gespräch als sehr angenehm und konstruktiv. Es seien viele Themen angesprochen worden. Zum Beispiel ginge es auch um die von den Bürgern wahrgenommene Sicherheit in der Stadt.
Er muss weiter so machen, wie er es bisher macht. Immer die Dinge ansprechen, das machen wenige Politiker. Er macht eine gute Arbeit. Ich denke schon, dass einiges bei ihm im Kopf hängen geblieben ist, was wir besprochen haben. Dass Chemnitz eine tolle Stadt ist, das denke ich schon. Ja, und dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich glaube, er hat auch gesehen, dass es hier viele, viele Leute in Chemnitz gibt, die wirklich auch was dafür tun.
Ein Beitrag von Nora Kleni. Im Prinzip könnte die Landesregierung in Hessen ihre Koalition einfach fortsetzen. Schwarz-Grün hat die Mehrheit, wenngleich nur knapp. Dennoch ist es nicht so oder soll jedenfalls nicht der Eindruck erweckt werden, als sei in Sachen Koalitionsbildung schon alles klar. Heute daher Sondierungsgespräche der Parteien in Hessen. Dunja Sadaki berichtet.
Als erstes sprachen die Christdemokraten mit den Grünen. Rechnerisch würde es nach der Landtagswahl für eine Neuauflage von Schwarz-Grün reichen, allerdings nur mit einer Stimme Mehrheit. Nach 2 Stunden hinter verschlossenen Türen traten Ministerpräsident und CDU-Chef Volker Bouffier und der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir vor Mikrofon und Kamera. Bouffier sagte, man habe ein offenes und grundlegendes Gespräch darüber geführt, wo beide Parteien in Zukunft hinwollten.
Wir haben als Union eine Situation, in der wir 2 Dinge irgendwie gleichzeitig hinbekommen müssen. Wir haben einen Regierungsauftrag, wir wollen auch regieren, haben aber erheblich Stimmen eingebüßt, also müssen wir auch unser Profil schärfen. Wir müssen auch deutlicher werden. Profil schärfen auf der einen Seite mit schwächeren Prozenten ist nicht ganz einfach.
Ihr Profil stärken, das wollen auch die Grünen. Als zweitstärkste Partei in Hessen und erstarkter Juniorpartner können sie selbstbewusst in Gespräche gehen. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir betonte heute, den Grünen ginge es nicht nur um ein Weiter-so bei Schwarz-Grün.
Wir haben als Grüne gesagt, dass wir als Partei des Umwelt- und Klimaschutzes uns gegründet haben, dass wir die Energie-, Agrar- und Verkehrswende vorantreiben wollen und dass ein besonderes Augenmerk bei uns natürlich auf der Frage ist, wie halten wir die Gesellschaft zusammen? Das ist sowohl bildungs- als auch sozialpolitisch von Belang.
Im Anschluss an die Grünen traf sich die CDU mit den Sozialdemokraten. Eine große Koalition in Hessen gilt bei Wählerinnen und Wählern als unbeliebt. Die schwarz-rote Sitzung wurde 2-mal unterbrochen. Trotzdem sprach CDU-Generalsekretär Manfred Penz von guten Gesprächen. Er sagte, man habe vor allem den Wahlkampf aufgearbeitet. SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser wirkte nicht begeistert.
Sie wissen, dass wir damit angetreten sind, eine Veränderung in der Politik herbeizuführen, dass die Themen bezahlbarer Wohnraum, eine Bildungsgerechtigkeit von Anfang an und Mobilität zwischen Stadt und Land für uns sehr entscheidende Themen sind. Und wir haben als Sozialdemokraten erhebliche Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverluste. Das ist aber keine Frage, ob man regiert oder nicht. Und wir reden jetzt von ersten inhaltlichen Gesprächen, sonst gar nichts.
Auch in Geisenheim eingeladen, die FDP. Im Vorfeld hatten die Liberalen einem Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP bereits eine Absage erteilt. Die Begründung? Schwarz-Grün habe doch eine Mehrheit, da müsse die FDP nicht Ersatzrat spielen. Dabei bleibt es erst einmal auch, sagte FDP-Generalsekretärin Bettina Stark-Watzinger nach der Sitzung.
Dunja Sadaki berichtete aus Wiesbaden. Am Montag tritt in Bayern der neue Landtag zusammen und wählt auch sein Präsidium neu. Schon jetzt haben sich die Parteien darauf verständigt, dass jede Fraktion einen Stellvertreter stellen darf. Jetzt aber gibt es Kritik am Kandidaten der AfD, Uli Henkel, denn der wird vom Verfassungsschutz beobachtet und auch die Münchner Staatsanwaltschaft prüft einige seiner früheren Aussagen.
Angry Old Man, zorniger alter Mann, so lautet die YouTube-Reihe des Münchner AfD-Politikers Uli Henkel, aus der ihm nun ein Video zum Problem werden könnte. In dem 8-minütigen Clip mit dem Titel Aus Wut wird Gewalt schimpft Uli Henkel über Flüchtlinge aus Afrika und warnt vor ihrer weiteren Einwanderung. In dem Video, das 136.000 Mal aufgerufen wurde und mittlerweile nicht mehr online ist, dem BR aber vorliegt, sagt Henkel wörtlich:
Schon jetzt randalieren gerade Schwarzafrikaner überproportional häufig und sie verticken wirklich überall Drogen.
Der SPD-Politiker Florian von Brunn hatte das Video bereits Mitte September der Staatsanwaltschaft übergeben, mit der Bitte um eine Vorprüfung, ob die Aussagen den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllten. Ein Sprecher der Münchner Staatsanwaltschaft bestätigte dem BR, dass die Vorprüfung noch nicht abgeschlossen ist. Für von Brunn von der SPD ist jedenfalls klar, Uli Henkel, der von der AfD-Fraktion für das Amt des Landtagsvizepräsidenten vorgesehen ist, könne diesen Posten nicht bekleiden.
Wenn jemand so spricht, dann ist er ein Rassist. Mehr muss man dazu nicht sagen, weil die Ausfälle gegen Schwarzafrikaner, die pauschal in für mich volksverhetzender Weise da diskriminiert werden, das spricht Bände.
Das sieht auch Katharina Schulze von den Grünen so. Durch ihre Anfrage an das Innenministerium ist nun zutage getreten, dass Uli Henkel vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Nicht nur wegen der Aussagen im Video, die auch die Verfassungsschützer als extremistisch einstufen. In der Antwort an Schulze gibt die Sicherheitsbehörde an, dass Uli Henkel außerdem ein Unterstützer des Vereins Volksbegehren e.V. sei. In dem Verein sollen Rechtsextremisten aktiv sein, die bereits im Visier der Verfassungsschützer sind. Auf Anfrage des BR räumt Uli Henkel ein, dass er in der betreffenden Videopassage nicht glücklich formuliert habe, sich dafür entschuldige und sich trotz der Verfehlung für das Amt des Landtagsvizepräsidenten bewerbe. Als solcher würde er jedes Wort auf die Goldwaage legen, so der AfD-Politiker. Das sehen Landtagsmitglieder anderer Parteien kritisch. Katharina Schulze drückt ihre Skepsis so aus.
Landtagsvizepräsident zu sein, ist ein sehr wichtiges Amt. Damit vertritt man den gesamten Landtag. Und dem ist Herr Henkel aufgrund seiner Vergangenheit, seiner Aussagen und seiner Einstellung ganz sicher nicht gewachsen.
Und so dürfte es spannend werden, wie die Wahl des Landtagspräsidenten am kommenden Montag in der konstituierenden Sitzung ausgeht. Für eine Wahl Uli Henkels ist die AfD-Fraktion nämlich auf eine Mehrheit im Plenum angewiesen.
Aus München, Johannes Reichert. Wie jede Sozialleistung lässt sich natürlich auch Hartz IV im Einzelfall missbrauchen. Daneben allerdings gibt es auch eine Art organisierten Missbrauch durch Banden. Jetzt liegen Schätzungen vor über den Umfang dieses Missbrauchs. Sebastian Friedrich über Summen und Methoden.
Sie machen bewusst falsche Angaben bei Hartz IV und kassieren dann ab. Kriminelle Banden haben der Bundesagentur für Arbeit einen Millionenschaden beschert. Die Bundesregierung schätzt, dass organisierte Banden den Staat im vergangenen Jahr um etwa 50 Millionen Euro betrogen haben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor. Betroffen seien vor allem Großstädte. Bereits im März berichtete die Bundesagentur für Arbeit von organisierten Banden, die Menschen aus Rumänien und Bulgarien mit falschen Versprechungen nach Deutschland locken. Die Banden bereichern sich über Scheinanstellungen oder falsche Angaben etwa zu Familienangehörigen. Die Bundesagentur hat in diesem Jahr zum ersten Mal organisierten Leistungsmissbrauch zahlenmäßig erfasst. Insgesamt seien 4.400 Fälle von bandenmäßigem Hartz-IV-Betrug bekannt. Der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Pascal Kober, fordert ein entschiedeneres Vorgehen gegen Leistungsmissbrauch. So soll der Datenabgleich mit anderen Behörden ausgebaut werden.
Sebastian Friedrich über den Missbrauch bei Hartz-IV-Leistungen. Kleiner Fehler, große Folgen. So könnte man zusammenfassen, was vor genau 3 Wochen passiert ist. Die Panne beim Start einer Soyuz-Rakete. Die beiden Kosmonauten konnten sich glücklicherweise per Notlandung in Sicherheit bringen. Heute nun wurde bekannt, was der kleine Fehler war.
Genau 2 Minuten lang war alles nach Plan verlaufen beim Flug der Soyuz-Rakete. Dann führte ein kleines Bauteil zur schwersten Panne in der bemannten russischen Raumfahrt seit langem. Es geht um einen beschädigten Sensor, einen Messfühler im Triebwerk der Rakete. Da sind sich die Experten der Raumfahrtorganisation Roskosmos sicher. Es ist bewiesen und auch durch Dokumente belegt. Die Ursache war genau dieser Sensor. Die Beschädigung kann nur während des Zusammenbaus in Baikonur passiert sein. Kein Materialfehler, sondern menschliches Versagen. Dieser Schluss lässt sich aus dem Bericht der Untersuchungskommission ziehen. Bei der Endmontage der Soyuz-Rakete auf dem Weltraumbahnhof Baikonur, kurz vor dem Start, sei nicht das richtige Werkzeug benutzt worden, hieß es. Dabei sei die Halterung des Sensors verbogen worden, was während des Raketenflugs zur Panne und zur Notlandung der Besatzung führte. Die Kommission hat eine umfangreiche Untersuchung gemacht, von der Herstellung der Rakete bis zu den Einsatzorten. In dem Bericht ging es nur um die technischen Fragen, nicht aber darum, die Schuldigen zu benennen. Das sei nun Sache der Justiz, meinte ein Roskosmos-Vertreter und fügte hinzu, für jedes Unglück gebe es Verantwortliche. Die Experten vermuten, dass es dieselben Fehler bei 2 weiteren Soyuz-Raketen geben könnte, die schon montiert sind. Die Ursache ist betriebsbedingt und betrifft 2 andere Raketen derselben Serie. Eine auf dem Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana und eine in Baikonur, die für den Start eines Raumfrachters eingesetzt werden soll. Diese 2 Raketen sollen nun auseinandergebaut, überprüft und wieder neu montiert werden. Durch zusätzliche Kontrollen wollen die Verantwortlichen außerdem verhindern, dass sich eine solche Panne in Zukunft wiederholt. Da die Ursache jetzt identifiziert ist, dürfte Roskosmos nach dem Stopp des Programms bald wieder bemannte Missionen starten. Anfang Dezember soll eine 3er-Crew zur Internationalen Raumstation fliegen. Alexander Gerst, der derzeit oben ist, könnte dann mit seinem Team kurz vor Weihnachten zur Erde zurückkehren.
Und inzwischen wurde auch der genaue Termin bekannt gegeben. Am 20. Dezember soll Alexander Gerst wieder Erde unter seinen Füßen haben. Soweit Markus Sambale aus Moskau. Und soweit auch für heute das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.